Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir sprechen in dieser Passionszeit über die Gegenstände der Passion und nun müssen wir über den Schwamm sprechen, der auf Golgatha eine Rolle spielt. Da heißt in Markus 15, 36, also wir stehen auf Golgatha, Jesus hängt am Kreuz, da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, mit Weinessig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Einer rief, halt, verheilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, dieser Schwamm da auf Golgatha, der hat mir eine Menge Fragen aufgegeben, die ich einfach nicht beantworten kann. In meiner Garage liegen Schwämme, Wagen zu waschen, da gehören sie hin. Und wenn ich im Badezimmer einen Schwamm treffe, da wundere ich mich auch nicht. Da gehört er hin. Aber was in aller Welt macht ein Schwamm auf einer Hinrichtungsstätte? Können Sie sich vorstellen, wer den da hingebracht hat? Ein säuberlicher Mann, der sich abwischen wollte da. Oder was man sich dabei gedacht hat, dass man Schwamm mitgenommen hat. Und überhaupt, ich bin kulturgeschichtlich nicht orientiert genug. Haben die schon Schwämme gehabt damals, wie wir sie heute haben? Die wären aus dem Meer, glaube ich, gewonnen. Ne? Gummischwamm ist sicher nicht gewesen. 1000 Fragen, die ich nicht beantworten kann. Naja, also, da haben die Professoren das und das drüber geantwortet, aber es leuchtet mir alles nicht ein. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist mir an dem Schwamm nur ein einziges. Dieser Schwamm hat einem Mann die Gelegenheit gegeben, dem Sohne Gottes in seiner größten Erniedrigung und Not einen Dienst zu tun. Und das ist meiner Meinung nach eine schöne Sache. Sehen Sie auf Golgatha, da klingt das große Lied, das gewaltige Lied von dem, was Gott durch Jesus für Menschen tut. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen die Augen des Herzens aufgehen, dass Sie dieses große Lied von Golgatha verstehen und hören, von dem, was Gott für Menschen tut. Aber auf Golgatha erklingt auch das kleine Lied vom Schwamm und von dem, was ein Mensch für den Herrn Jesus tun durfte. Und darauf wollen wir heute Morgen unsere Aufmerksamkeit richten. Wir schreiben das die Geschichte von dem Schwamm. Ich habe 3 Teile. Der Schwamm, der ist erstens ein aufgerichtetes Feldzeichen. Ein aufgerichtetes Feldzeichen. Wir wollen miteinander den Schauplatz unserer Geschichte betreten. Lassen Sie jetzt mal alles, was Ihre Herzen unruhig macht, zurück. Lassen Sie uns hingehen nach dieser Schädelstätte, nach diesem Hügel vor den Toren Jerusalems, wo über der Volksmenge die 3 Kreuze ragen, wo in der Mitte der ist, der für uns stirbt. Eine unheimliche Finsternis hat das Licht der Sonne verdunkelt. Der Spott ist leiser geworden. Und da in dieses Grauen hinein ruft der Sohn Gottes, mich dürstet. Und es ist merkwürdig, das reißt einen dieser Soldaten hoch. Er fühlt sich gerufen. Er schaut sich um, wie er helfen könnte, und dann fällt sein Blick auf diesen Schwamm, der zwischen all dem Geräte herumliegt. Und schon hat er den Schwamm ergriffen. Er tunkt ihn in einen Krug mit Weinessig. Nicht in dem, wo der betäubende Trank war, von dem wir letztes Mal sprachen, sondern ein Krug, aus dem die Soldaten tranken. Er füllt den Schwamm mit diesem sauren Wein und dann steckt er den tropfenden Schwamm auf eine Lanze wohl und geht damit zum Kreuz. Ich habe ihn, diesen Mann im Geiste vor mir gesehen, in dieser zwielichtigen Beleuchtung des Karfreitags. Wie er aufgerichtet mit diesem Spieß und dem tropfenden Schwamm doch zum Kreuz reitet, um Jesus zu tränken, um seine verdursteten Lippen zu netzen. Und als ich den Mann so schreiten sah mit seiner Lanze, da kam es mir vor, als sei dieser Spieß mit dem Schwamm ein Feldzeichen, ein neues, ein seltsames, ein wunderliches Feldzeichen. Und dann, das ist es auch in der Tat, das Feldzeichen der Leute, die aus der Masse heraustreten, das Feldzeichen derer, die nicht mehr mit den Wölfen heulen wollen. Sehen Sie, ich muss das erklären, da war viel Volk auf Golgatha. Aber wir sehen nur große Gleichgültigkeit. Da war Westdeutschland schon richtig vorgebildet. Das Volk, heißt es, stand und sah zu. Und da war glimmender Hass gegen diesen Jesus. Und da war schreckliche Roheit. Und aus all dem heraus, aus diesen Herzen, die wie Stein sind, die das nicht rührt, dass Gott seinen Sohn gibt, die das nicht hören wollen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aus all diesen toten, gleichgültigen, spottenden, hassenden Herzen heraus tritt der eine Mann mit der Lanze und dem Schwamm drauf, mit dem neuen Feldzeichen. Er löst sie aus der Masse. Halt, ruft einer, er kümmert sich nicht drum. Aus der Masse tritt er heraus. Er macht Schluss mit dem schrecklichsten aller Sprichwörter, man muss mit den Wölfen heulen. Er will kein Wolf mehr sein unter den Wölfen, die den Heiland umheulen. Er will Mensch sein. So geht er mit seinem Feldzeichen dahin. Lieben Freunde, da bekommt dieser Schwamm auf der Lanze eine ganz neue, wundervolle Bedeutung. Ein Feldzeichen derer, die aus der Masse treten. Es ist eine große Sache, meine Freunde, wenn ein Mensch durch den Ruf Jesu vom Kreuz getroffen, heraustritt eine große Sache, sage ich noch einmal, wenn ein Mensch vom Ruf Jesu auf Golgatha getroffen aufsteht und aus der Masse heraustritt und auf einmal einen eigenen göttlichen einsamen Weg geht. Oh ja, der Schwamm auf der Lanze ist ein wundervolles Feldzeichen. Ich möchte gern wissen, was in dem Herzen dieses Mannes vorgegangen ist. Etwas Merkwürdiges, dass die Bibel uns diese Dinge immer nur so wie in Holznitten zeigt, mit ein paar Strichen. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Mann die ganze Zeit über den gekreuzigten Herrn Jesus angesehen hat. Und das hat ihm das Herz abgewonnen. Haben Sie mal darauf geachtet, dass in der Bibel ja sehr, sehr viel davon die Rede ist. das man einmal einfach sehen soll. Welche auf ihn sehen. Im Propheten Jesaja ruft der Herr, blickt auf mich, aller Welt enden, so wird er retten. Bei der Geschichte von der Ehrenschlange, ich kann sie jetzt nicht lange erzählen, da mussten die, die gerettet werden wollen, nur einfach auf diese Ehrenschlange sehen. Und Jesus sagt, wie Mose eine Ehrenschlange erhöht hat, so werde ich erhöhen. Dieser Mann hat auf das Kreuz gesehen. Und ich bitte Sie, tun Sie das mal. Sehen Sie auf das Kreuz Jesu. Wie es ihm geht mit dem Mann, wie es durch die Herzen geht. Er sieht noch die Dornenkrone und die Spottinschrift und die durchbohrten Hände und sieht doch die Majestät des Sohnes Gottes. Er sieht die brennende Liebe Gottes dort am Kreuz. Er hat sie im Herz abgebrochen, denke ich mir, ich bin überzeugt davon. Meine Freunde, wir sind gewohnt, den Hauptmann unterm Kreuz als die erste Beute Jesu anzusehen. Sie wissen ja, dass als Jesus den letzten Schrei getan hatte, der römische Centurio ganz laut erklärte, der ist Gottes Sohn. Er hatte die ganze Zeit den Spott gehört, bist du Gottes Sohn, du steig herab. Nun erklärt er ist Gottes Sohn. Und dieser Hauptmann, den sieht man ihm an als die erste Beute Jesu. Er wird die Starken zum Raube haben. Ich glaube schon, vor diesem Hauptmann wird dieser Mann mit der merkwürdigen Fahne, dieser Mann mit dem Spieß und dem Schwamm, überwunden von Jesus, dass er aus der Masse heraustritt und sich zu diesem verspotteten Mann am Kreuze vor allen bekennt. Sehen Sie, so ist der Schwamm auf der Lanze, das Feldzeichen, das komische Feldzeichen all derer, die sich dem Spott der Welt zum Trotz zu Jesus bekennen. Nun sehe ich im Geist die große Schar, die hinter diesem ulkigen Feldzeichen herkam. Die große Schar der Männer und Frauen, die, es war immer unzeitgemäß, sich zum gekreuzigten Versöhner bekannten vor aller Welt. Ich will nur zwei nennen. Das eine ist Graf Zinzendorf, dieser Gründer der Brüdergemeinde, der in einem Verslein das so herrlich ausgedrückt hat. Ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist. Nicht da ist er hinter dem Feldzeichen dieses Schwammes. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist. Und der andere ist ein unbekannter Mann aus der Erweckungszeit, der ein Zweizeiler sagte, den die jungen Männer im vorigen Jahrhundert in der Erweckungszeit unzählige Male sich zugerufen haben, wenn sie die Angst überkommen wollte, ob man vor den spottenden Menschen mit all ihrer Sünde und Selbstgerechtigkeit sich zu diesem Sünderheiland bekennen kann. Diese beiden Zeilen heißen, es wisse, wer es wissen kann, ich bin des Heilands untertan. Das sind die Männer, die hinter diesem Feldzeichen der Lanze mit dem Schwamm herlaufen. Und solch ein Gottesdienst will ein Ruf an sie sein, Schluss zu machen mit ihrem schrecklichen Christentum. Mit ihrem schrecklichen Christentum, das einem in die Hölle führen kann. Ich sah mal ein chinesisches christliches Plakat, da steht ein Mann in einem reißenden Fluss mit zwei Booten und in jedem Boot hat er ein Bein. Da steht drunter, ein Missionar übersetzt es mir, hat den Chinesen gemalt, er wird bestimmt ins Wasser stürzen und umkommen. Unser Christentum ist so, dass wir mit jedem Bein in einem anderen Boot stehen wollen, ein bisschen beim Heiland und ein bisschen irgendwo anders. Sammeln wir uns hinter diesem Feldzeichen des Mannes, der auf Golgatha aller Welt dem Teufel zum Trotz zum Kreuz hingeht und sich zum gekreuzigten Heiland bekennt. Das war das Erste. Dieser Schwamm ist ein wunderliches Feldzeichen, das uns heute aufruft. Und ein Zweites. Die Geschichte von dem Schwamm. Kommt zum zweiten Teil. Können Sie draußen hören? Sonst bitte ich Sie, dass Sie noch ein bisschen reinkommen, weil manche genau vor der Türe draußen stehen. Wenn Sie noch ein bisschen vorkommen, könnten die in die Kirche reinkommen. Also ich nenne das mal Kirche hier, nicht? Ist ein bisschen Euphemismus, aber... Wissen Sie, was die Schönheit der Kirche ist? Dass die Gemeinde drin zuhört, nicht? Und opfert und singt. Das ist schöner wie alle Säulen und sonst was. So, jetzt kommt das Zweite. Die Geschichte von dem Schwamm. Ich möchte sagen, die Geschichte mit dem Schwamm ist eine ganz große Sache. Die ist so groß, dass von dieser Geschichte in der Zukunft noch einmal sehr die Rede sein wird. Die Geschichte vom Schwamm ist eine ganz große Sache. Sehen Sie, kurz ehe der Herr Jesus zum Leiden ging, hat er eine Rede gehalten von den zukünftigen Dingen. Und da hat er ein Zukunftsbild gezeichnet. Ich muss es Ihnen gekürzt einfach wörtlich vorlesen. Da sagt Jesus, wenn aber des Menschen Sohn wiederkommen wird, er wird wiederkommen, in seiner Herrlichkeit, werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und dann, ich zitiere Jesus, nicht? Und dann wird er sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten, ererbet das Reich, das euch bestimmt ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht. Und so weiter. Die Rede Jesu geht noch weiter. Meine Freunde, trifft das auf den Mann zu? Wenn einer gefangen war, war es Jesus, der sie nicht mehr rühren konnte, der Herr der Welt angenagelt am Kreuz. Und keiner kümmert sich um ihn. Ich bin gefangen gewesen, der hat mich besucht, der Mann kommt zu ihm. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Und er steckte einen Schwamm auf ein Rohr und tränkte ihn. Meine Freunde, trifft das zu auf den Mann? Es trifft auf ihn zu. Das heißt, er wird zu Rechten stehen und der Herr wird sagen, komm her, gesegneter Herr, erbe das Reich, das dir bereitet ist von Anbeginn. Wie wird diesem römischen Heiden zumute sein, wenn der Herr aller Herren ihn so ehren wird? Könnte man fast neidisch werden, nicht? Und da habe ich in meinem Herzen gesagt, Herr Jesus, der hat gerade die Chance gehabt, dich zu tränken. Ich war jetzt nicht auf Golgatha, ich war nicht dabei. Ich habe die Chance nicht gehabt, dich durstig zu sehen und dich zu tränken. Vielleicht hätte ich es auch getan. Und da sagte Herr Jesus, doch, 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 ihr im Jahr 1960 habt die Chance auch. Er fährt nämlich da in seiner Rede fort. Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und da proklamiert der Herr Jesus, Da proklamiert er eine Sache, die der Welt ausgestorben ist. Barmherzigkeit. Meine Freunde, ich muss in Klammern eben für Bibelkenner sagen, diese Geschichte Jesu vom Ende enthält viele Fragen für uns. Wir fragen, wie kommt das zusammen mit dem, dass man gerecht wird aus Glauben? Und wie kommt das zusammen? Was sind deine Brüder? Was sie getan hat, meine geringsten Brüder, wer sind das? Sind es die Kinder Gottes, die an dich glauben? Oder ist das jeder Strolch? Darüber lässt sich viel sagen. Ich will all die Fragen weglassen. Wir haben jetzt mit dem Schwamm zu tun. Aber eins wird deutlich. Jetzt die Klammer wieder zu, nicht? Eins wird deutlich. In dieser Geschichte proklamiert der Herr Jesus: Ich will Leute, die barmherzig sind. Und hier auf Golgatha, wo der Spott regiert und die schreckliche Gleichgültigkeit. Und der innere Tod und der Hass, 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 Hass. Da ist ein Mann mit der Fahne, mit dem Feldzeichen der Barmherzigkeit. Er steckt einen Schwamm auf ein Rohr und tränkt ihn. Wie trifft uns das? Wie oft ist uns Jesus begegnet in seinen Brüdern und Schwestern? Und unser Herz blieb gleichgültig. Die Welt ist so durchsetzt mit Hass. So durchsetzt mit Hass. Wo ist noch so etwas, was dieser Mann tut? Lieben Freunde, es war gefährlich für ihn, Jesus zu tränken. Jesus war der Verurteilte. Man durfte sich nicht zu ihm bekennen. Das ginge nichts an. Jesus war Jude und er war Römer. Wir hatten nichts miteinander zu tun, hieß es. Das ging ihn nichts an, es ging ihn nur eins an. Da ist ein Dürsten darum, ich gebe ihm zu trinken. Barmherzigkeit. Es ist dem Herrn Jesus sehr ernst mit dieser Forderung. Darum hat er nämlich in seiner Geschichte noch etwas gesagt, das muss ich Ihnen wieder wörtlich vorlesen. Er wird sagen, ich zitiere wieder wörtlich Jesus, er wird sagen zu denen zu seiner Linken: Geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich nicht getränkt. Da sitzen Hunderte unterm Kreuz und stehen unterm Kreuz. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie sagen: Herr, wo haben wir dich denn gesehen? Wir haben ja im Jahr 1960 gelebt. Und dann wird er antworten: Was, ich zitiere Jesus, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir nicht getan. Meine Freunde, deutlicher kann der Herr Jesus nicht sagen, dass ein Herz niemals, ein hartes Herz wie Stein, niemals zum wirklichen Glauben an ihn erweicht sein kann, wenn es nicht auch erweicht ist zur Barmherzigkeit gegen die Menschen rechts und links von mir. Jesus kann sich nicht denken, dass ein Herz christlich ist und hart ist gegen die Geringsten und die Brüder. Es wird hier deutlich, wie in den Augen Jesu Glaube und Liebe einfach eins sind. Das heißt, das Steinherz ist erweicht worden durch den Geist Gottes. Oh, lieben Freunde, Barmherzigkeit. Wir sind alle sehr für Barmherzigkeit. Und ich habe schrecklich oft Menschen gesehen, die haben geklagt über Unbarmherzigkeit der Welt. Aber es war immer ulkig. Sie haben darüber geklagt, dass man ihnen keine Barmherzigkeit erzeigt hat. Der Herr Jesus spricht nicht von der Barmherzigkeit, die wir erwarten sollen, sondern von der Barmherzigkeit, die wir tun sollen. Herr, lieben Freunde, die Welt ist schrecklich und mir ist sehr klar, wir können sie nicht ändern. Aber die Größe der Finsternis soll uns nicht hindern, eine Kerze anzuzünden. Wir können unserer Stelle das Licht der Barmherzigkeit leuchten lassen. Während ich an dieser Predigtvorbereitung saß, fiel mir eine Erinnerung ein. Während des Krieges ist ein französisches Mädchen, Yvonne van G., aus dem Konzentrationslager Ravensbrück geflohen, weil sie den Tod vor Augen sah. Und dann ist sie gehetzt durch Deutschland und kam bis Berlin. Überall wurde ihr Steckbrief angezeigt. Und da stand, wer ihr nur im geringsten hilft, wird hingerichtet. Und Yvonne van G. ist in Berlin untergetaucht. Sie kann in keinen Laden gehen. Sie kann ja niemand zumuten, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um ihretwillen. Und dann gerät sie vor ein Haus, da steht ein christlicher Spruch. Sie hat eine halbe Nacht davor gestanden. Soll ich es wagen? Sie hat die Geschichte ihrer Flucht in einem Buch beschrieben, das in viele Sprachen übersetzt ist und einen der vielen französischen Literaturpreise gewonnen hat. Das heißt, von Yvonne Panier, die Flucht. Packendes Buch. Und dann steht sie vor diesem Haus und endlich wagt sie es anzuschellen. Und dann tritt ihr die Schwester Hilda von Brandis entgegen. Die lebt heute noch in der Wiener Stadtmission und tut in der Lenaustraße ihren Dienst. Und sie hat mir dieses Buch dann geschenkt, wie ich sie danach fragte. Hilda von Brandis tritt ihr entgegen und Yvonne Panier wagt es, sich ihr zu offenbaren. Ich bin die Flüchtige von Ravensbrück und wer mir hilft, der wird zum Tode verurteilt. Helfen Sie mir. Und dann ist ein Augenblick totenstill in dem Zimmer. Und dann sagt Hilda von Brandis, ich werde Ihnen helfen. Da nahm er einen Schwamm und tränkte ihn mit Essig. Und steckte ihn auf ein Rohr und drängte Jesus. Ich muss noch ein drittes sagen. Der Schwamm, ich sagte es wie ein aufgerichtetes Feldzeichen. Er ist eine große Sache. Jesus spricht sehr hoch von der Barmherzigkeit. Und noch ein drittes. Ich habe noch einen dritten Teil jetzt. Verstehen Sie mich hinter der Türe, ja? Drittens. Es ist doch eine sehr kleine Sache. Dritter Teil, es ist doch eine sehr, sehr kleine Sache. Meine Freunde, was ist das für eine arme, harte Welt? Dass wegen eines Schwamms voll Essig so eine Predigt gehalten werden muss und das in der Bibel steht. Das, was ist das für eine schreckliche Welt? Dass sowas überhaupt erwähnenswert ist. Aber so ist unsere Welt. So unbarmherzig. Ach, wie schön der Mann mit seinem Feldzeichen, nicht wahr? Mit seiner wunderlichen Fahne, dem Spieß und dem tropfenden Schwamm. Und ich sehe ihn gern an. Man sieht so viel trübe Taten, dass man sowas mal gerne sieht. Aber meine Freunde, diese menschlichen guten Taten sind wie kleine Sternlein, die die dunkle Nacht der Welt nicht hell machen können. Und darum möchte ich euren Blick zum Schluss lieber richten auf die Tat des einen, die die Welt hell macht, auf die Tat des Sohnes Gottes, auf die Tat dessen sterbende Lippen an diesem Schwamme saugen, auf die Tat Jesu. Das Kreuz Jesu macht die Welt hell. Kommen Sie in das Kreuz und Sie werden merken, wie von hier ein ungeheures Licht in diese dunkle Welt ausgeht. Richten wir unseren Blick zum Schluss von dem Mann, der den Schwamm reicht, auf den, der ihn aussaugt, auf den Herrn Jesus. Oh, sehen Sie noch einmal an, wie er dort zwischen Himmel und Erde schwebt für uns. angenagelt zwischen und Himmel und Erde schwebt. Er, der tausenden Brot gab, der auf der Hochzeit zu Kana schlechtes Wasser in köstlichen Wein verwandelte, der im Alten Testament schon dabei war und der dürstenden Gemeinde in der Wüste Brunnen sprudeln ließ aus dem Felsen, das ist immer Jesus. Der muss jetzt zufrieden sein mit ein paar Tröpflein, die er aus dem Schwamm saugt. Meine Freunde, es ist eine wundervolle Illustration zu dem, was der Apostel Paulus sagt. Er entäußerte sich selbst. Er gibt Wein, er gibt Brot, er gab Wasser und hat selber nur ein paar Tröpflein. Er entäußerte sich selbst. Sehen Sie, die Bibel hat viele Bilder, um das Geheimnis des Kreuzes uns zu enthüllen. Das Bild vom Lösegeld oder vom Opferlamm, das versöhnt. Und eins der Bilder ist die Entäußerung. Er, dem alles gehört, der alles hat, die Herrlichkeit beim Vater, der als Mensch noch Gewalt hat über Wein und Wasser und Brot, er legt alles ab. Alle Freuden, alle Erquickungen, alle Herrlichkeit, alle Macht, er legt das ab und wird nackt und bloß. Er gibt gewissermaßen den Platz des Sohnes Gottes, der ihm als dem Sündlosen und Herrlichen zusteht, den gibt er preis. Wozu? Damit Sie und ich an diesen Platz treten können. Er entäußerte sich selbst, damit wir eintreten. Dorthin, wo die Fülle ist, wo die Kindschaft bei Gott ist. Dass ich möge trostreich prangen, heißt seinem Lied, hast du ohne Trost gehangen. Er hat ein paar arme Tröpflein Weinessig aus dem Schwamm gesaugt, damit wir vom Freudenwein der Gnade Gottes trinken dürfen. Er hat sich begnügen müssen mit angefeuchteten Lippen, damit wir die Ströme der Freude vom Hause Gottes haben dürfen. Er hat gedürstet und ein armer Soldat gibt ihm so kümmerlich zu trinken, damit wir, wie es in einem Psalm heißt, trunken werden von den reichen Gütern des Hauses Gottes. Lieben Freunde, wer das versteht, der schließt auch Anbeten mit den Worten dieses Liedes, das ich eben erwähnte, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Wir wollen beten. Ja, du Lamm Gottes, für uns am Kreuz geschlachtet, was sollen wir dir sagen? Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Amen.